Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Am Mikrofon ist Theo Schneider. Diese Folge 66 ist die Fortsetzung von Folge 65 vom 23. Mai über das Nibelungenlied. Diesmal reden wir vor allem über Rolle und Funktion des Nibelungenlieds in der deutschen Kultur und Politik vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Und zum Schluss noch über die Entstehung der neuen Wormser Nibelungenfestspiele. Die hat ganz entscheidend mein Gesprächspartner dieser Folge mit erfunden, Volker Gallet. Er ist nicht nur Historiker, Journalist und Liedermacher, sondern hat als Wormser Kulturkoordinator die Formen und Inhalte der Wormser Nibelungenfestspiele wesentlich mitentwickelt und verantwortet. In diesem Jahr finden sie vom 17. Juli bis zum 2. August auf der Freilichtbühne an der Nordseite des Wormser Doms statt. Gestaltet werden sie von einer freien Theatergruppe aus England. Die Hunnenkönigin ist der Titel des Stücks von Oliver Lansley.
Hunnenpack, die Brut der Nacht, die feige Schar, die kratzt und sticht, anstatt zu offenem Kampf hervorzuspringen.
Verachten sollten wir sie nicht. Mit ihnen hat Herr Etzel die halbe Welt erobert.
Hat er es auch bei uns versucht? Er mähte Gras und ließ die Arme sinken, als er auf deutsche Eichen stieß.
Ja! Ja!
Da sitzt der Mörder.
Wessen Mörder?
Der Mörder meines Gatten.
Du sprachst von deinem Gatten und das ist Etzel. Gewiss, ja. Du hast ja einen zweiten. Denkst du in seinem Arm noch an den ersten? Nun freilich, diesen schlug ich tot.
Da! Hört ihr's?
Halt! Schmeckt's denn heute gut?
Rumolk! Was ist geschehen?
Von allen Burgundern, die ihr mir anvertrautet, ist nicht einer mehr am Leben.
Und du?
Das Kind. Mein Kind.
Du tropfst von Blut.
Er bringt es um.
Es ist nur roter Regen. Du siehst, es quillt nicht nach. Doch alle anderen sind hin.
Reicht euch jetzt die Hände und sagt euch gute Nacht. Wir sind am Ziel.
Lass uns mal weiter drüber reden, nämlich über die Funktion, die Rolle des Nibelungenlieds in der Geschichte und in der Politik Deutschlands. Die Aufklärung konnte nichts damit anfangen.
Ja.
Goethe hat, glaube ich, die erste neudeutsche Übersetzung des Nibelungenlieds begeistert seinen Frauenversammlungen da abends vorgelesen. Hegel war sehr kritisch zum Beispiel, aber auch andere.
Friedrich der Große war sehr kritisch.
War sehr kritisch, ja.
Aber ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Goethe hat an solchen Dingen das interessiert, was auch Herde interessiert hat. Und was auch, sagen wir mal, den eher demokratischen Teil der Romantik im frühen 19. Jahrhundert interessiert hat, einfach alte Geschichten.
Mm.
Also, wie war das früher? Was können wir da erfahren? Ja. Ist irgendwie interessant, ja? Ob das jetzt Märchen, man das Märchen nennt oder Sagen oder Historiografie oder so. Einfach wissen, wo kommen wir her, sagen wir mal.
Ja.
Das fanden die spannend. Die wären aber alle nicht auf die Idee gekommen. Also der Goethe schon gar nicht mit seinem weltliterarischen Ansatz zu sagen, wir nehmen uns das als Nationalepos. Und das war auch übers ganze 19. Jahrhundert bis hinein in den Nationalsozialismus war dieser Ansatz umstritten.
Was ist Wagner mit seiner Riesenarbeit Der Ring des Nibelungen mit dem Stoff?
Ja, der Wagner ist zwar ein Antisemit, das kann man ja gar nicht anders sagen, das ist einfach nachgewiesen, aus welchen Gründen auch immer. Und er wollte eine neue deutsche Mythologie, das sind aber auch Bestrebungen, die es schon vor ihm gab im 19. Jahrhundert. Aber er ist eigentlich, nach meinem Eindruck, und da gibt's ja auch ganz gute Inszenierungen, wie zum Beispiel die vom Harry Kupfer, die ist ja ganz berühmt, wo er sagt, eigentlich inszeniert er das großbürgerlich-wilhelminische Deutschland mit seinen Untergangsszenarien. Also man kann den Wagner so verstehen, Man kann den Wagner aber natürlich auch als Vorbild nehmen, sich gewalttätig deutsch-imperial zu verhalten. Aber er hat genügend Destruktivität. Insofern würde ich sagen, der Wagner ist vielleicht neben dem Hebbel diejenigen, die am ehesten noch verstanden haben, diese Ambivalenz auf die Bühne zu bringen. Jetzt nicht, weil sie ein bestimmtes pädagogisches Ziel damit verknüpft haben, sondern es hängt natürlich auch oft einfach mit der Kraft des Erzählens zusammen.
Hebbel ist ja durchaus ambivalent. Mehr interessiert mich aber etwas anderes. Ich will dich fragen, siehst du einen Zusammenhang, siehst du einen Reflex zwischen der Revolution von 1848-49 und der Abbiegung sozusagen des Nibelungenlieds? Also welche Rolle spielt es in dieser Zeit, also für die Aufklärerischen, für die Demokratischen, für die eher Linken? Und ist es so, dass erst mit der Niederschlagung der Revolution von 48-49 und dem, was dann kam, dem Biedermeier und dem zunehmenden Nationalismus, auch dem Krieg von 1871 und dem Sieg über Frankreich und der Nationenbildung in Deutschland, dass erst damit dieser fatale Missbrauch des Nibelungenlieds und die fatale Missinterpretation und einseitige Interpretation des Nibelungenlieds einsetzt?
Also da kann man nur ein glasklares Jein dazu sagen, aus folgenden Gründen. Es hat die demokratische Bewegung des Vormärz und auch in 48 hat auch nach Helden gesucht. Und interessanterweise war Siegfried auch ein Held der demokratischen Bewegung. Also es gibt einen Siegfried-Aufsatz von Friedrich Engels, glaube kurz nach 48, da spricht er vom roten Siegfried. Ja, also das ist sozusagen der Held der Arbeiterklasse. Ich vereinfache es jetzt mal. Und es gibt schon vorher bei Heinrich Heine die Vorstellung, dass Siegfried als Volkskaiser wiederkommen könnte. Wobei der Heine, war ja auch jemand, der sich für Märchen und Legenden interessiert hat, der hat die Ambivalenzen eher noch gespürt, weil er neben dieser Vorstellung von Siegfried als Volkskaiser, das wäre so eher eine positive Konnotation, die so in Richtung Engels geht, hat er eben auch geschrieben, Deutschland ist ein Riese und wehe, wenn der erwacht. Also es gibt auch die Warnung von diesem, sagen wir mal, riesenhaften Potenzial deutscher Geschichte, deutscher Mythologie, das ganz schnell umschlagen kann in Gewalttätigkeit. Es gibt aber auch von seiner Seite aus sowas wie Bewunderung dafür. Er hat eher auch eine ambivalente Position. Das würde ich jetzt literarisch-politisch wieder für interessant halten. Mhm. Beim Engels wird es schon wieder ein bisschen holzschnittartiger, wie der Marxismus-Leninismus überhaupt eine sehr holzschnittartige Bewegung ist, die ja dann in der Diktatur des Proletariats endet. Und da kennen wir dann Stalin zum Beispiel. Ne? Und das kann man in der Pfeife rauchen, wenn man es kann. Ja. Gut, das wäre das eine. Aber die Niederlage hat natürlich Konsequenzen, weil dann wird versucht, sozusagen der an der Macht gebliebene Adel die Volkssouveränität zu integrieren. Die kriegt er ja nicht mehr ganz weg. Es gibt ja immer noch einen Reichstag, auch wenn der nicht viel zu sagen hat. Eben nicht so wie die Nationalversammlung. Und um dieses Volk sozusagen zu bekommen, entstehen erste völkisch-nationalistische Elemente. Nicht nur am rechten Rand, sondern auch mitten in der wilhelminischen Gesellschaft. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass bei der Reichsgründung 71 erstens mal es überhaupt eine Reichsgründung ist, ja, die man quasi nach 1806 war das Reich ja aufgelöst und man braucht jetzt wieder ein Reich, ne? Und dann braucht man wieder ein Volk und dann gibt es eben den Wilhelm, der sagt, ich kenne keine so und so, sondern nur Deutsche. Und es gibt einen Bismarck, der in vielen literarischen Überlieferungen als Siegfried dargestellt wird. Es ist ja geradezu kabarettistisch lächerlich, diesen kleinen, dicken Mann als Siegfried sich vorzustellen. Ne? Aber dahinter steht die Vorstellung des Siegfriedens. den man 1871 über Frankreich erzielt hat. Und so wird sozusagen aus diesem kleinen, dicken Strippenzieher aus dem Osten Deutschlands, wird ein siegfriedischer Held. Die haben ja alle sowohl körperlich, das waren alles keine Recken, ja, also weder Wilhelm II. Noch Bismarck, aber auch Hindenburg und Ludendorff nicht und Hitler schon gar nicht, ja, sondern das waren alles Leute mit einer gewissen Lebensferne und eigentlich auch Gewaltferne. Das hat sich alles im Kopf abgespielt. Das waren alles Mythen, die erzählt wurden, um die Leute zusammenzubringen und hinter sich zu versammeln. Und so kommt es natürlich auch dann, dass dieser Nationalepos-Gedanke, der am Anfang nur sehr vage ist, Friedrich von der Hagen beispielsweise, der eigentlich nur darin sieht, auch so ein bisschen diese Herr der Geschichte, ne? Wir haben ja eine Vorgeschichte und da gibt's ja ein schönes Epos, ist auch schon ein Denkfehler. Aber es wird noch nicht für politische Propaganda genutzt. Und das geschieht vehement nach 1871. Da gibt es ja viele Beispiele dafür. Und das mündet natürlich dann dazu, dass man den Mythos, den man erklärt hat, den nationalepischen Mythos, dass man ihn zur Propaganda benutzt. So entsteht ja auch die Dolchstoßlegende. Es geht ja um Siegfried.
Ja, ja.
Siegfried wird von den Gegnern des wilhelminischen, eigentlich erfolgreichen Kaiserreichs, wird der Dolch in den Rücken gestoßen. Nun ist das Witzige ja daran, also erstens mal ist es natürlich alles gelogen, ja, weil die Wehrmacht schon 1917 die ersten Vorschläge gemacht hat, mal aufzuhören. Ja, die haben schon gewusst, dass es nicht mehr geht. Nur sie konnten es nie zugeben, auch die ganze Weimarer Republik nicht, und haben immer gegen die Republik gearbeitet. Die haben einfach Argumente gesucht, damit sie fein raus waren mit ihrem militärischen Ansatz. Also es war unwahr.
Ist er denn ein Held, wenn er lügt? Müssen denn Helden wie Odysseus lügen und reich an Listen sein? Muss ich euch anlügen, um ein Held zu werden? Seid ihr ein Held? Wenn ja, dann seid ihr nicht auch ein Lügner und lügt mich an?
Der größte Held ist die Wahrheit. Und deshalb wird sie immerfort erschlagen und geschlagen, so wie ich. Hack! Weil jeden Held, Hack, die Welt nur tot ertragen kann.
Manche Lügen retten Leben.
Und manche Leben sind nichts als Lügen. Nur die Wahrheit kann sie retten. Nur den rette ich keiner, einer frisst ihn.
Mein junger Herr, würdet ihr mir das Leben mit einer Lüge retten?
Der nämlich zu Lügen lehrt? Ich bin so schlecht im Lügen.
Ihr müsst nur glauben, was ihr lügt.
Und lügen, was ihr glaubt.
Wir beide, wir wollen uns nur die Wahrheit schwören, junger Herr.
Aber das Interessante ist ja, zum Beispiel vor 1914, aber auch in den 20er Jahren, gibt es völkische Romane, die mit dem Nibelungenstoff spielen. Und da sind Hagen und Siegfried Freunde. Ist klar, ein Siegfried, das ist der Draufhauer, ja, also für das Nationalepos. Im Nibelungenlied ist er viel differenzierter. Er empfiehlt zum Beispiel nach dem Dänen- und Sachsenkrieg Frieden zu schließen.
Ja, ja.
Also er ist gar nicht so, er ist ambivalent halt. Und für die ist er halt der Draufhauer, ne? Und Sieg und jung und stolz und blond und Germane und so. Und der Hagen ist der kluge Strippenzieher und eigentlich wäre der Bismarck eher ein Hagen als ein Siegfried. Und jetzt hat man halt das Problem, jetzt hat man diesen Mythos in die Welt gesetzt und will unbedingt ein Siegfried sein. Aber wenn man den Siegfried benutzt, kommt man halt nicht ohne den Hagen aus. Und der Hagen hat eben den Siegfried ermordet, warum auch immer. Ja. Und jetzt muss man einen Schuldigen finden, weil alle Welt weiß ja, wir sind eigentlich siegreich im Felde und irgendein bösartiger Mensch hat das Ganze hintertrieben. Den nennt man aber dann nicht Hagen, sondern den nennt man dann die Pazifisten, die Sozialdemokraten, die Bevölkerung, ja, die Zivilbevölkerung. Eigentlich hätte man die müssen Hagen nennen, aber dann hätte man ihr zumindest eine große Portion Klugheit zumessen müssen. Das hat die Wehrmacht nicht machen wollen.
Warum fahren die Nationalsozialisten so auf dieses Epos ab und machen es zum allergrößten, also wenn man jetzt die Bedeutung, die Verbreitung in der deutschen Geschichte und seine Benutzung betrachtet, weil es ist ja eigentlich widersinnig, es ist vollkommen klar, das Nibelungenlied führt in den Untergang. Und warum nehmen sich diese Idioten ein Epos zum Vorbild, das in den Untergang führt. Sie wollen ja das Gegenteil zeigen.
Gerade die Nazis haben das eigentlich nicht gemacht. Diese Vorbildhaftigkeit, die fängt 1871 an. Mhm. Und das hat man dann ja letztendlich, wer ein bisschen klüger war, hat es ja gemerkt, dass das alles nicht so ganz zusammenpasst. So gibt's beispielsweise von dem Medievisten Hans Naumann Anfang der 1940er Jahre, der war ja auch Volkskundler, hat aber auch als Medievist sich mit dem Nibelungenlied beschäftigt, eine interessante Schrift, die heißt Das Nibelungenlied, eine staufische Elegie oder ein Nationalepos? Und der Naumann sagt, es ist eine staufische Elegie. Also das ist im Prinzip das, was ich vorhin geschildert habe, die Untergangskatastrophenstimmung der Staufe um 1200. Ne? So, das hat er eigentlich wissenschaftlich ganz gut rausgearbeitet. Er war ja, 1933 ist er in die NSDAP eingetreten und gehört zu den nationalsozialistischen Germanisten, aber er war halt einfach doch jemand, der sich ein bisschen besser ausgekannt hat halt mit dem Mittelalter als andere. Und er hat genau das gesehen, dass das kein gutes Vorbild ist für ein Nationalepos. Und man weiß, also ich habe das an verschiedenen Stellen gefunden, dass auch Adolf Hitler kein so großer Freund des Nibelungenlieds war, aus genau dem Grund wahrscheinlich. Er hat sich bei Wagner weniger an der Nibelungen-Trilogie interessiert, sondern er hat sich bei Wagner sehr interessiert an Rienzi. Das ist eine Oper über einen Volkstribun. Also so hat er sich ja auch verstanden. Wo das Nibelungenlied dann ins Spiel kommt, ist sehr oft in der Literatur der zweiten Reihe, wo dann versucht wird, das Ganze zu kletten und irgendwie miteinander doch zu verwursteln. Und dann gibt's eben Hagen und Siegfried Freundschaften und lauter so Sachen. Und es bricht dann durch, dann eben bei der Stalingrad-Rede von Göring, aber da war ja auch schon alles rum. Da hat man ein, genau wie die Rede, wollt ihr den totalen Krieg von Goebbels, die haben gewusst, es ist rum. Und haben einfach gesagt, wir brauchen jetzt Propagandamaterial, um letzte Kräfte zu mobilisieren und vielleicht doch noch in eine Situation zu gelangen durch diese Mobilisierung, durch die wir mit dem Leben davon kommen. Die haben schon gewusst, dass es ihnen an den Kragen geht. Aber die wollten natürlich nicht, dass es ihnen an den Kragen geht, wie die meisten Verbrecher.
Seine Wunden bluten so stark, wie sie zuvor geblutet haben, als ihm das Schwert in den Rücken starrt. Hagen, Schlechter, es liegt doch zutage. Ihr habt das getan. Die Wunde ist offen. Sie ist offen wie ein Mund. Und ihre Lippen sprechen mit Blut, wo kein Blut mehr wohnt, in kalten Adern.
Und ihr seid die Narbe, sie für immer zu schließen.
Habt ihr je ein Kind? Soll es durch eure Hand sterben? Und ich mag seinen Kopf in meinem Schoße tragen, wie Siegfrieds sterbend in ihm lag.
Ihr habt das Kreuz auf seine Schulter genäht. Ich habe nur die Spitze meines Schwertes darin versenkt. Nur die Liebe zu euch führte meine Hand.
Dann soll sie euch abfallen. Und die Hunde mögen sie in ihren Schnauzen kauen. Ihr seid ein Tier.
Ein Tier. Ich. Ein Tier kennt Mitleid. Ich kenn keins. Ich bin allein euer Wille. Ich mache, was ihr wollt. Was ihr träumt. Was ihr denkt. Ich bin ein Teil von euch. Der Spiegel eurer Seele.
1945 bis heute Elemente, das Nibelungenlied, beziehungsweise einzelne Motive, Elemente, Personen tauchen immer wieder in Kunst, in Literatur, in Medien, auf dem Theater, in der Fantasy, in Comics auf. Ja, wir haben geredet über Siegfried und Grimhild, den Roman vom Lodemann. Es gibt von Wolfgang Holbein den Roman Hagen von Tronje. Mhm. Es gibt Comics mit den Nibelungen. Ich habe als Junge, du vermutlich auch, die Sigurd-Heftchen gelesen. So heißt der Siegfried in der Edda, glaube ich, ja. Mhm. Mit Begeisterung. Es gibt 6 Filme über den Stoff. Die schönsten oder der interessanteste ist der Zweiteiler von Fritz Lang von 1924. Es gibt, ich habe das nie gelesen, aber das muss hochinteressant sein, ja, den Versuch in der DDR einen großen Nibelungenfilm zu machen, den Franz Fühmann realisieren sollte, der ein fertiges Drehbuch schon geschrieben hatte. Das hochinteressant, weil die Widersprüche zeigend ist, aber leider nie realisiert wurde. Es gibt unendliche Beispiele in der bildenden Kunst, glaube ich, weniger in der sozusagen intelligentesten, höchsten bildenden Kunst, sondern eher so in der bildenden Kunst auf der Big-Picture-Ebene. Ich weiß es nicht ganz
genau. Es kommt so ein bisschen auf die Zeit an. Also man kann das natürlich alles noch fortsetzen. Es gibt auch ein Nibelungenstück von Volker Braun beispielsweise, wo der Siegfried ein Held der Arbeit ist und aber die Probleme der Helden der Arbeit auch geschildert wird. Also es wird natürlich immer wieder dieser Stoff in unterschiedlicher Form aufgegriffen, auch problematisiert, oft gegen den Missbrauch durch völkische Interpretationen versucht in Szene zu setzen. Es gibt dann auch da verschiedene Perioden, also zum Beispiel die Zeit, in der wir aufgewachsen sind, 50er, 60er Jahre, da taucht der Stoff eigentlich nicht mehr auf den großen Bühnen auf und auch nicht in den Romanen, sondern im Jugendbuch, im Kinder- und Jugendbuch, weil man die Vorstellung hatte, das ist eine pädagogische Theorie, dass Kinder solche Phasen haben, wo sie gern was lesen. Es gibt die Märchenphase der kleinen Kinder und dann gibt's die Sagenphasen der frühen Jugendlichen. Und da ist auch was dran. Wobei man hat in den 50er und 60er Jahren das nicht patriotisch erzählt, aus gutem Grund.
Sondern als Abenteuer.
Als Abenteuer. Es gab dann eben germanische Heldensagen, griechische Heldensagen, römische Heldensagen, sonst was. Also ich habe alles das gelesen. Das war durchaus europäisch oder sogar global im Extremfall. Auch die Märchen beispielsweise, die vielen Märchensammlungen. Also man hat das mehr so als altersgemäßen Abenteuerstoff gesehen für Kinder und Jugendliche. Und es hat dann eigentlich erst einen Neuaufbau gegeben, obwohl es dazwischen eben alles es gab, Franz Fühmann, Volker Braun, viele andere, die das auch mal probiert haben. Es hat dann eigentlich erst in den 90er Jahren so angefangen mit der Fantasy-Welle, die auch was zu tun hat mit Reenactment. Das kommt.
Wer ist das?
Reenactment, also einfach Rollenspiel. Ja, da kommen auch die ganzen Mittelaltermärkte in der Zeit auf. In Deutschland war es, sagen wir mal, auf dem Nicht-Kinder- und Jugendbuchniveau und nicht dem Heftchenniveau oder so, war das sehr lange kein Thema, weil man eben den Missbrauch durch die völkische Bewegung inklusive der NSDAP kannte und gesagt hat, der Stoff ist sozusagen von Haus aus verseucht. Ich habe ja vorhin versucht darzustellen, warum das ein Irrtum ist. Man kann ihn auf unterschiedliche Art gebrauchen und der Stoff selber ist in sich vielfältig und polyvalent oder mindestens ambivalent. Die Fantasy kommt in erster Linie aus Großbritannien und Amerika. Die haben natürlich eine ungebrochene Vorstellung zum Mittelalter und die haben dann eben als Hintergrund entwickelt, nicht das finstere Mittelalter, das gibt's auch, Game of Thrones und sowas, sondern die haben eher das bunte Mittelalter, das ist der Mittelaltermarkt. Ja. Also man zieht sich bunt an, man tanzt in der Reihe und alles diese Sachen, man spielt alte Instrumente, Folklore, ja. Macht Folklore. Es ist ein bisschen, wenn man so will, auch ein Teil vom Folk Revival auf eine spezielle Art. Das ist natürlich sehr, sehr britisch und auch nordamerikanisch, ne, dieses ganze Revival. Die Nordamerikaner haben ein besonderes Interesse dran, weil sie ja sich eine alte Geschichte erfinden müssen, weil sonst müssen sie ja über die Gewalttätigkeiten gegenüber den Ureinwohnern berichten. Das war ihnen eher unangenehm oder wenn nur in Western-Format. Und dann haben sich natürlich europäische Vergangenheiten ganz gut geeignet. Und das ist über Großbritannien gekommen. Und da wiederum spielt eine große Rolle die Keltenrenaissance. Mhm. Die Keltenrenaissance ist sozusagen
Musik auch.
Auch Irland, Musik, ja, also, Irish Folk, Renaissance de la Harpe Celtique, Alain Stivell und alles das. Das hat wiederum was damit zu tun, mit der Regionalismusbewegung ab den 70er Jahren, die eigentlich gesagt hat, die Völker am Rand sind unterdrückte Völker Und die haben auf einmal plötzlich die Sympathien der Intellektuellen genossen. Jetzt mal vollkommen egal, die IAA war auch ein übler Haufen. Ja? Wenn man das mal genau betrachtet, wenn man alles genau betrachtet, ist es immer nicht ganz eindeutig. Aber es gab dann einfach Sympathie für diese unterdrückten Völker. Die Gesellschaft für bedrohte Völker ist gegründet worden für die ganze Welt und so weiter und so fort.
Und Freude und Leid und Glück und Not so miteinander tragen, so miteinander. Vom ersten Kuss bis in den Tod, sich nur von Liebe sagen.
In Deutschland war dann der Anknüpfungspunkt, die Germanen waren sozusagen zu Tode missbraucht, obwohl die Germanen dafür auch nichts können. Also weder sind die Germanen die Vorfahren der Deutschen in direkter Linie, noch sind die Germanen nur solche tumben Recken, die durch die Gegend laufen, sondern die sind genauso wie die Kelten halt ein Volk der Zeit um die Zeitenwende mit ganz unterschiedlichen Elementen und Geschichten und Mythologien. Aber sie sind eben zu Tode missbraucht worden. Und dann hat man sich eben den Kelten zugewandt. Also ich habe das selber auch mit großem Vergnügen gemacht. Irish Folk nach Irland gefahren, die Bretagne nach Wales, nach Schottland. Man macht dann wieder Aufguss dieser frühen Sturm- und Drangbewegung. Der Ossian hat ja eine große Rolle. Eine erfundene keltische Geschichte aus Schottland, aber gut erfunden von Macpherson. Und genau das hat man wieder gemacht. Also es war wieder so eine Art von Jugendbewegung und Mythologiebewegung ist entstanden. Und das hat man eben verbunden mit Leuten, die nicht geherrscht haben. Und dadurch hat man so einen Gegenpol setzen können zu dem imperialen Missbrauch durch die Nazis. Also scheinbar gibt es schon so ein bisschen ein Bedürfnis, ne, nach Vorgeschichten und alten Geschichten und mal kennenlernen und mal in die Rolle schlüpfen und mal ausprobieren und sowas. Und das führt aber natürlich dann auch dazu...
Das wäre so ein positives Mimesis-Element.
Genau. Und das führt aber natürlich auch wieder dazu, dass dann oft die Schattenseiten wieder übersehen werden. Mhm. Ne? Aber an sich ist das Ausprobieren und das Rollenspiel ja nichts Schlimmes. So man wieder bereit ist, zurückzukehren ins eigentliche Leben. Ja.
Wir kehren zurück in die Neuzeit. Volker, lass uns noch kurz über das Nibelungenlied und Worms reden. Es gibt zuvor schon, also vor der Entstehung der neuen, 2002 startenden Nibelungenfestspiele in Worms, schon mal, ich glaube sogar zweimal, hast du gesagt, ich dachte nur einmal, den Versuch, Nibelungenfestspiele in Worms zu etablieren.
Es hängt in Worms auch immer mit dem Thema Stadtidentität zusammen. Also es ist sozusagen eine ganz ähnliche Geschichte wie die Geschichte des Nationalepos. Worms ist eine Stadt der Geschichten, das ist ein Buch, was ich mal geschrieben habe und wo ich immer noch der Meinung bin, Worms ist viel mehr eine Stadt der Geschichten als eine Stadt der Geschichte. Und deswegen eignet es sich besonders gut, sich Gedanken zu machen, was ist ein Stadtnarrativ über die Jahrhunderte, was ist denn typisch für uns? Und in diesem Zusammenhang haben die Wormser natürlich auch sehr früh festgestellt, nämlich beim ersten Rosenfest nach 1900, als sie auf der Suche waren nach Stadtidentität und Kulturtourismus und solchen Dingen, dass man das auch mit den Nibelungen machen kann. Das Rosenfest geht allerdings nicht auf das Nibelungenlied zurück, sondern das Rosengartenlied. Das ist eine jüngere Fassung, etwas andere Fassung, die eher mit dem Waltarius verwandt ist als mit dem Nibelungenlied, aber auch in Worms spielt. Und innerhalb dieses Rosenfestes gab es Hebbelaufführungen. Also von Himmelsnibelungen.
Von Himmelsnibelungen, ja.
Das ist unterbrochen worden eigentlich durch den Ersten Weltkrieg. Also schon etwas früher.
Wie
aber
viel Mal gab es das?
Ich glaube zweimal.
Okay.
Und dann gab es einen weiteren Versuch Ende der Weimarer Republik 1927-28. Das ist unterbrochen worden durch die NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg, auch durch mangelnde Finanzen. Interessant ist damals 1927-28, dass ein Wormser Journalist Peter Bender, der für die Wormser Volkszeitung geschrieben hat, also für die linksliberale Zeitung, der hat gesagt, sehr vernünftig schon damals, man sollte nicht immer den Hebel spielen, ja, sondern man müsste etwas Wormsisches spielen, etwas Eigenes, ja, weil man müsste ja auch nicht nach Sevilla fahren, um den Barbier von Sevilla zu sehen. Das könne man ja bei jedem Stadttheater. Und das könne man eben auch mit dem Hebel. Und wenn Worms das zu seinem Thema machen wolle, was er gut fand, dann müsse Worms etwas Eigenes machen. Das ist interessanterweise auch genau das, was dann 2002 unsere Richtung, unsere konzeptionelle Richtung war.
Auch wenn die Liebe in Siegfried würmte und stürmte und drang, zwang König Gunther, unseren Helden für ihn seinen Mann zu stehen und im fernen Eismeer die stolze Brünhild zu freien, den Frost von ihrem Herzen zu brennen mit der Fackel. Gockel der Liebe.
Ist sie auch ein Mann?
Ihr Herz war nur ein Muskel. Hart wie Eisen, kalt wie die Klinge eines Schwertes und so rot wie Balmung, wenn es blutet. Sie wollte ihr Herz zlock nur dem geben, zlock, der es wie einen Stein brechen konnte.
Sehr groß war ihre Kraft. Und den Preis ihrer Liebe warf sie den Speer im Kampf mit starken Helden. Den Stein warf sie weit, weit sprang sie hinterher. Wer ihre Liebe wollte, der musste ohne Fehl die Fürstin in drei Kämpfen überwinden. Verlor er in einem, hatte er den Kopf verwirrt. Wäre ihm Siegfried nicht zu Hilfe gekommen, hätte sie dem König das Leben genommen. Heimlich ging er hin und berührte seine Hand. Mit seinem Trick erschreckte er Gunther sehr. Was hat mich berührt? Dachte der kühne Mann.
Wann hat das angefangen? Du warst ja damals Kulturkoordinator.
Ich war
schon,
damals
oder
noch Journalist.
Noch nicht, du warst damals
ich
Journalist.
Ich war Journalist.
Aber du hast dich natürlich mit Worms beschäftigt, einfach als Journalist. Und du hast dich mit dem Thema Nibelungen und Nibelungenlied beschäftigt. Wann haben in Worms die Überlegungen eingesetzt, moderne Nibelungenfestspiele so zu begründen, dass sie nachhaltig werden können?
Erzähle ich gleich, nur ganz kurz noch zwei Zwischenschritte. Es gab nochmal zwei Hebelnutzungen, nämlich bei den sogenannten Reichstheaterwochen in den 30er Jahren in Worms, wurde auch Hebel, Nibelungen gespielt, in Absprache mit Goebbels und den NS-Kulturfunktionären, ist auch durch den Krieg wieder unterbrochen worden und dann gab es in den 50er Jahren nochmal am Dom Festspiele auch mit Hebel. So, jetzt kommen wir zu dem Aktuellen. Das Aktuelle ist eigentlich dadurch entstanden, dass 1996, Ende des Jahres, gab es einen SPD-Bürgerempfang in der damaligen Fachhochschule. Und da wurde die Idee vorgestellt, Worms solle doch die Nibelungen zum Thema machen im Theaterbereich, und zwar Open Air. Entstanden war das durch einen Kontakt des damaligen Finanzdezernenten Gerd Lauber. Der, sein Schulkamerad war der Hans-Werner Kiltz, der Spiegel- und Süddeutsche Chefredakteur. Der stammt aus Worms, das waren Schulkameraden, die waren im Urlaub. Und die Frau von Hans-Werner Kiltz, Bettina Mussal, auch eine Spiegelredakteurin, die kannte Mario Adolf gut. Die hat den Kontakt zu Adolf hergestellt. Dann hatten die diese, ich sag mal, Schnapsidee, die dann irgendwann entstanden ist. Und die wiederum war befeuert durch ähnliche Versuche wie zum Beispiel Black Rider, eine Freischütz-Variation. Also es war damals schon so ein bisschen üblich, wieder alte Stoffe aufzugreifen und auf eine neue Art zu inszenieren. Ne? Das hat so in der Luft gelegen.
Ja, das hat das Fernsehen ja gemacht.
Ja, mit verschiedenen Stoffen.
Ja, ja.
Das wiederum hat eine indirekte Beziehung natürlich auch zu Fantasy und alles, was ich vorhin erzählt habe. Keine direkte, aber eine indirekte. Dass es so eine Zeit war, wo man gesagt hat, wir gucken mal, was es so gibt.
Ja, und ihr hattet, Entschuldigung, ja vorher schon lange, ich habe das als Journalist auch begleitet, ja ein Nibelungenmuseum.
Nein, das ist später.
Kam das jetzt? Nach 2002?
Ja, das ist. Nein, nicht nach 2002, das kam 2001.
Ah, okay.
Das sind zwei parallele Bewegungen. Das eine war diese Festspielidee und das andere war die Idee eines Nibelungenmuseums. Die ist schon ein bisschen älter. Die hatte der Fritz Reuter schon mal ins Spiel gebracht in den 80er Jahren und die hat der Gunter Heiland als Kulturdezernent aufgegriffen. Und die zwei Stränge sind nebeneinander so ein bisschen hergelaufen. Und die Stadt hat sich dann, ich glaube, letztendlich durch die Aussage von Mario Adolf, das müsst ihr machen. Ja. Also ist meine Behauptung. Wenn der Adolf das nicht gesagt hätte, weiß ich nicht, ob sie Wormser gemacht hätten. So kluge Konzepte es auch immer gegeben haben mag. Und die zwei Stränge sind dann parallel nebenher gelaufen und weiterentwickelt worden. Ich habe für die Festspiele ein Konzept geschrieben und es gab dann eine Ausschreibung für das Nibelungenmuseum, wo dann drei Bewerber Ideen eingereicht haben, dann das aus Paris von Aubert und Hoge, hat dann den Preis gemacht, das Nibelungenmuseum zu inszenieren. Und dann wurde beides eigentlich in relativ kurzem Abstand umgesetzt. Und noch 98, das war dann mitten in dem Prozess, wurde die Nibelungenliedgesellschaft gegründet. Das war auch eine Idee, die aus meinem Konzept kam, eine literarische Gesellschaft zu gründen, um das Thema dauerhaft zu bearbeiten, auch überregional irgendwie zu vernetzen, auch mit der Wissenschaft. Und parallel entstanden die ersten Mittelaltermärkte, die auch als eine Variante entwickelt worden. Und dann kam ich eigentlich erst nach 2002, kam ich zur Stadt, hatte aber vorher schon einen Honorarvertrag. Und da wurde schon um 2000 wurden Mittelaltermärkte gemacht und das Nibelungenmuseum vorbereitet am Torturmplatz, wo es dann nachher später auch war, und auch die Festspiele vorbereitet. Und das hat sich dann sehr konkret umgesetzt, 2001 und 2002, erst das Museum und dann die Festspiele. Und das Interessante an den Festspielen war, dass durch den Aufschlag der Initiatoren, der Ideengeber, die haben von Anfang an sowohl die Idee vertreten, eine Neubearbeitung, Bettina Musserl hatte auch damals Moritz Rinke vorgeschlagen, den Autor der ersten Uraufführung, gleichzeitig die zweite Idee, also neben der Neuarbeitung durch den Gegenwartsautoren, war die zweite Idee, das Ganze groß aufzustellen, also überregional. Und das hat in Worms natürlich zu Debatten geführt. Ich kann mich noch gut an Stadtratsdebatten erinnern über Geldverschwendung beim Nibelungenmuseum und bei den Festspielen, wo man dann gesagt hat, lass uns doch das aufführen mit einer Theatergruppe von der Oberstufe des Gymnasiums. Das hat es übrigens auch ab und zu gegeben. Waren auch ganz schöne Aufführungen für Touristen. Aber das hätte natürlich nie einen überregionalen Erfolg gehabt und damit auch nie eine kulturpolitische Prägung und Entwicklung für die Stadt. Und das ist der Stadt ein bisschen schwer gefallen, weil sie doch eher so ein bisschen mit einer Art verletztem Stolz sich selbst verstanden hat, als eine Stadt bedeutender Größe, die aber in ständigem Niedergang begriffen ist. Das war so ein bisschen so die innere ambivalente Haltung. Und auf der einen Seite durften wir den Wormser nichts Negatives sagen, weil sie natürlich die Größten waren. Das ist aber in vielen Städten dieser Art so. Und auf der anderen Seite wollten sie aber nichts Großes. Das haben sie sich nicht getraut. Ja. Können wir das beherrschen? Wissen wir das überhaupt?
Ja, haben wir genug Geld?
Haben wir genug Geld? Haben wir genug Kompetenz? Und die Fragen sind ja auch nicht unberechtigt.
Nein.
Aber es hat dann eben der Schub, der da von außen kam, in diesem Link der Initiatoren, sage ich mal, der hat eben dann eben dazu geführt, dass es auch woanders gezündet hat. Die BASF ist dann eingestiegen, das Land ist eingestiegen und die hatten alle den Eindruck, da kann man was machen, da muss man was machen. Wir waren alle im Aufbruch, das Land hat auch gesucht in der Kulturpolitik, die BASF hat gesucht, wie man Rhein-Neckar-Region aufbauen kann, da hat Kultur auch eine Rolle gespielt. Also es gab schon so ein bisschen eine Aufbruchsstimmung, die die Kultur begünstigt hat, auch in Verbindung mit Tourismus, sagen wir mal. Und da war, glaube ich, dann wirklich die kluge Entscheidung, Neubearbeitung und Überregionalität und damit auch eine vom Budget her höher angesetzte Sache ins Leben zu rufen. Und dann war ein nächster entscheidender Punkt, es gab damals einige Angebote von rumreisenden Intendanten, die gesagt haben, wir machen euch das. Da weiß ich, das konnte ich ganz gut mit dem Gunter Heiland so auch besprechen und durchsetzen. Ich war immer der Meinung, wir brauchen eine eigene Struktur, damit wir uns die Kompetenz erwerben. Wenn wir uns die Kompetenz nicht erwerben, das durchzuführen und dann natürlich mit der überregionalen Szene zusammenarbeiten, ist klar, wir haben ja nicht die Schauspieler, die Regisseure dafür, aber wir brauchen eine Grundstruktur. Und wenn wir die nicht haben, dann verkaufen wir uns an jemanden, der mit uns spielen kann, wie er Lust hat. Mhm. Und leider Gottes ist das dann auf eine indirekte Art trotzdem Aufbau einer eigenen Struktur doch ein bisschen passiert, nämlich indem Dieter Wedel zum Intendant gemacht wurde. Das hat etwas damit zu tun, dass der erste Intendant 2002 das nicht 100% organisatorisch so in den Griff gekriegt hat, wie es der Regisseur, den der Mario Adolf damals vorgeschlagen hatte, den Dieter Wedel, gewohnt war von seinen ZDF-Produktionen. Der hat dann auch das ZDF mit ins Boot geholt. Und dann stand der Gunter Heiland vor der Frage, wie machen wir das weiter? Und dann hat er den Dieter Wedel zum Intendanten gemacht, was zur großen Verärgerung der Initiatoren geführt hat, die sich dann zurückgezogen haben erstmal, inklusive Mario Adolf. Auf eine gewisse Art konnte man den Gunter Heiland oder kann man ihn bis heute verstehen mit seiner Entscheidung, Kompetenz an der Stelle einzukaufen. Und auf der anderen Stelle kann man auch die Initiatoren mit ihrer Voraussicht verstehen, denn der Dieter Wedel hat sich die Festspiele unter den Nagel gerissen. Der hat dann eigentlich, nachdem der Rinke 3 Stücke schreiben musste aus seinem ersten, also er hat nicht den ständigen Wechsel und die Erneuerung, hat er den Hebel genommen, hat ihn an die Karin Bayer abgegeben, das, was sie auch sehr gut gemacht hat.
Für mich immer noch die
wunderbar,
beste
sehr gut inszeniert.
Inszenierung, die ich in
aber den eben Hebel.
Spielen gesehen habe.
Ja, aber ja. Eben Hebel. Und dann kam er dann schon mit abweichenden Ideen, ja, zum Beispiel Jud Süß. Und Jud Süß wollte, ist meine Meinung, meine Einschätzung, nur machen, weil er immer gern provoziert hat. Und um sich keinen Ärger einzuhandeln mit Jud Süß, hat er Joshua Sobol beauftragt, aber dessen Stück hat er überhaupt nicht genommen, sondern hat Leon Feuchtwanger umgearbeitet. Und das ist ja wieder eine alte Wedel-Methode, einfach irgendwas zu nehmen, was nicht von ihm ist und das zu bearbeiten zu einer Inszenierung. Das hat er immer gut gekonnt. Ja. Und dann hat man spätestens nach Jud Süß, hat man gemerkt, und das hat er auch in Gesprächen gesagt, sicher ein bisschen unvorsichtig, er hat die Nibelungen zu Ende inszeniert, er hat keine Ideen mehr. Was war für mich, als jemand, der das Ganze von der Stadt aus dann betreut hat, die Kulturprofile, war für mich eigentlich das Signal zu sagen, Wedel muss weg. Das kann ich auch heute ganz offen sagen, ich habe das auch hinter den Kulissen betrieben und er hat das auch mir vorgeworfen, aber der Grund war nicht, dass ich den Wedel unsympathisch fand, sondern dass er der Meinung war, die Nibelungen sind zu Ende. Und ich war der Meinung, wie der Journalist 1927, im Gegenteil, wir müssen immer neue Inszenierungen machen auf immer andere Art. Und deswegen muss jemand, der das Ganze sich unter den Nagel reißt, weg und durch jemand anders ersetzt werden. Wir haben dann damals ein Konzept erarbeitet, jedes Jahr eine neue Inszenierung. Das haben wir schon gemacht, bevor der Nico kam. Und dann gab es durch glückliche Umstände Kontakte zu Nico Hoffmann, der das ähnlich gesehen hat und dieses Konzept dann auch verfolgt hat bis zum heutigen Tag. Also immer eine Neuinszenierung.
Ist Nico Hoffmann, nicht alle wissen das.
Also Nico Hoffmann ist von Haus aus ursprünglich auch mal Dramaturgenregisseur gewesen und dann lange Zeit der Direktor der Ufa-Filmproduktion. Stammt aus Mannheim. Unsere Mütter, unsere Väter ist zum Beispiel eine bekannte Filmproduktion von ihm. Der hat auch weltweite Kontakte. Da gab es einfach dadurch, dass er aus Mannheim war, natürlich vielleicht auch eine gewisse Affinität, aber auch ein Interesse. Und wir haben mit ihm Vorgespräche geführt, als wir einen neuen Intendanten gesucht haben und sind sehr schnell einig geworden, dass das bereits bei uns entwickelte Konzept in der Schublade, dass es eben jedes Jahr eine neue Inszenierung geben soll, andere Autor, andere Autorin, möglichst auch andere Regie, ja, und einfach eine Erweiterung der Optionen, die dieser Stoff bietet, in welche Richtung auch immer. Bestimmte Personen eher herausstellen, andere Perspektiven herausstellen und so weiter und so fort. Andere Genres benutzen und sowas. Dass das der richtige Weg war und damit sind wir eigentlich bisher auch sehr gut gefahren.
Ich danke dir, dass du gekommen bist. Ich danke dir für die stupende Erfahrung, Wissen, Kenntnis des Stoffs vom Anfang bis zum Ende. Man könnte die KI durch dich ersetzen. Volker, vielen Dank, dass du da warst. Das war Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit dem Thema das Nibelungenlied in Geschichte und Gegenwart mit Volker Gallet. Vielen Dank.